Bibeltext der Grundlage ist für die Predigt. Und er kommt aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus. Der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut, und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und sind es gar nicht. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Eins allerdings muss ich anerkennen. Du verabscheust die Praktiken der Nikolaiten genauso wie ich. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bete zu Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für diesen Text, für diese Worte, auch für die Bilder, die darin stecken. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Worte und diese Bilder jetzt lebendig werden lässt für uns in unseren Gedanken, in unserem Herzen, dass du uns bewegst, dass du uns begegnest, dass du zu uns sprichst. Amen. Ja, wir machen heute weiter mit unserer Predigtserie zum Buch der Offenbarung, und diese Texte aus der Offenbarung wurden hineingeschrieben in einen Ort und eine Zeit, in der die Menschen mit einer harten Realität konfrontiert waren. Und zwar handelt es sich um das Römische Reich im ersten Jahrhundert, Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus, und es gab dort keine Religionsfreiheit. Das heißt, Menschen, insbesondere auch Christen, wurden für ihren Glauben verfolgt, sie wurden verhaftet, sie wurden benachteiligt, sie wurden sogar hingerichtet. Es war eine harte Realität. Und die Offenbarung begegnet dieser harten Realität jetzt mit kraftvollen Bildern, mit Visionen, die deutlich machen sollen, wo Gott selbst in dieser harten Zeit am Wirken ist, wo er spürbar wird, wo er im Hintergrund die Fäden zieht. Die Welt, wie viele Menschen sie damals so erlebt haben, war für sie schmerzhaft und wurde geprägt von der Herrschaft eines ungerechten Kaisers. Und die Offenbarung öffnet jetzt den Blick dafür, dass die Welt auch atemberaubend schön sein kann und dass sie geprägt wird von einem gerechten Gott. Die Offenbarung hat Menschen gestärkt und ermutigt, sie hat ihnen Hoffnung gegeben. Und ich glaube, dass genau diesen Effekt die Offenbarung auch für uns heute noch haben kann. Ganz egal, ob wir unsere Realität jetzt als super hart empfinden oder doch eher als entspannt, glaube ich, kann die Offenbarung mit ihren fantastischen Bildern, mit ihrer ausdrucksstarken Sprache uns so den Blick dafür aufmachen, dass es noch mehr gibt, was uns prägt, als so das tägliche Rumhängen, Arbeiten, Familie, Freunde, was wir so kennen. Da gibt es einfach noch mehr. Und in den Kapiteln 2 und 3 der Offenbarung passiert das in so einem ersten Schritt in diesem Buch durch die sieben sogenannten Sendschreiben. Die sind adressiert an sieben Kirchengemeinden in der damaligen römischen Provinz Kleinasien, das ist in der heutigen Türkei. Und wir haben gerade das erste dieser Sendschreiben gehört. Wir schauen uns das exemplarisch an für alle anderen. Das geht an die Kirchengemeinde in der Stadt Ephesus. Und was dabei interessant ist an dieser Form, an diesen Sendschreiben, ist, dass es damals auch kaiserliche Sendschreiben in die einzelnen Provinzen gab, in denen der römische Kaiser die einzelnen Territorien für ihr Verhalten gelobt hat oder eben auch getadelt hat und ihnen entsprechende Konsequenzen ausgestellt hat. Er hat ihnen wie so ein Zeugnis ausgestellt. Und dadurch, dass die Offenbarung jetzt diese Form dieser Sendschreiben wählt, ja, diese kaiserlichen Sendschreiben, begannen auch alle mit demselben Satz, mit dem jedes dieser sieben Sendschreiben in der Offenbarung beginnt. Und zwar mit den Worten: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Und die Offenbarung stellt jetzt sozusagen ein alternatives Zeugnis aus. Ja, durch diese Wahl dieser Form macht sie jetzt das Statement, okay, es gibt Dinge, die sind dem Kaiser wichtig, auf die achtet er, über manche freut er sich, über andere weniger, aber hier ist, was wirklich zählt. So, hier ist, worauf es eigentlich ankommt, hier ist, was in den Augen Gottes wichtig ist. Und in diesem Sendschreiben an die Gemeinde aus Ephesus werden so drei Wege deutlich, wie wir an dem vorbeigehen können, was wirklich zählt. Drei Dinge, wie wir das verpassen können. Und ich habe die mal überschrieben mit Oberflächlichkeit, Anpassung und Unsicherheit. Drei Wege, an dem vorbeizugehen, was wirklich zählt. Und es finden sich in diesem Text aber auch drei Bilder, in denen die Kraft steckt, uns genau aus diesen Dynamiken rauszuholen, aus diesen drei Punkten, die auch die drei Punkte der Predigt sind. Und wir fangen an mit der Oberflächlichkeit. Und damit kommen wir direkt zur Sache, damit kommen wir nämlich direkt zu dem Punkt, für den die Gemeinde in Ephesus, für der ihr hier einen Vorwurf gemacht wird. Ja, ich fange nochmal an, kurz Vers 4 und 5 zu lesen. Einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Das ist erstmal direkt auch eine harte Androhung. Ja, ein sehr scharfer Ton hier. Und ich habe mich gefragt, warum ist der Ton hier so scharf? Und ich glaube, das liegt daran, weil diese erste Liebe, von der hier die Rede ist, dass sie fehlt, was sehr Grundlegendes und was sehr Wesentliches für unseren Glauben ist. Sie ist eine Grundlage auch für die weiteren Punkte, die hier im Text angesprochen werden. Eine Grundlage für all das, wofür die Gemeinde auch gelobt wird und was sich ohne diese erste Liebe so ein bisschen ins Gegenteil verkehren kann. Einer der Kommentatoren zu diesem Text hat das so ausgedrückt, er hat gesagt, ohne diese erste Liebe wird der Hass der Praktiken der Nikolaiten am Ende zum Hass der Nikolaiten selbst. Ohne diese erste Liebe wird der unermüdliche Einsatz für Jesus zu einer Pflichterfüllung oder sogar zu einer Belastung, die uns runterzieht. Wenn wir so an der Oberfläche bleiben, wenn die Tiefe, die Intimität, das Vertrauen zu Gott, unserem Glauben verloren geht, dann geht uns was ganz Grundlegendes, was ganz Wesentliches in unserem Glauben verloren. Und ich will dazu eine kurze Geschichte erzählen, die das für mich ganz gut illustriert, die mir hängen geblieben ist, die ich von einem anderen Pastor gestohlen habe. Ich werde das im Laufe der Predigt noch öfter machen. Wenn ihr die ganzen Namen und Referenzen dazu haben wollt, könnt ihr mich gerne später fragen. Und zwar geht es bei dieser Geschichte um ein Pärchen, das genau mit diesem Problem kämpft. Sie sind schon länger zusammen und ihnen ist die erste Liebe so ein bisschen verloren gegangen. Und sie überlegen sich jetzt, was sie machen können, wie sie das Feuer wieder entfachen können. Und der Mann kommt dann eines Tages auf seine Partnerin zu und sagt, ja, ich habe hier eine kleine Überraschung für dich vorbereitet. Und er zieht sich sein schickstes Hemd an, er geht los, kauft seiner Frau eine blaue Rose, schenkt sie ihr und führt sie zu einem wunderbaren Dinner aus in einem edlen Restaurant bei Kerzenlicht und es wird ein wundervoller Abend. Ja, so ein erster Funke ist wieder entfacht. Beflügelt von diesem Erfolg zieht sich dieser Mann am nächsten Freitag wieder sein schönstes Hemd an, kündigt seiner Frau eine kleine Überraschung an, kauft eine blaue Rose, führt sie aus in ein edles Restaurant zu einem tollen Dinner bei Kerzenlicht und es wird wieder ein guter Abend. Das Ganze wiederholt sich Woche für Woche und nach 2 Monaten meldet sich die Partnerin mal vorsichtig zu Wort, um zu sagen, dass sie sich ja nicht beschweren will über all die tollen Blumen, über das gute Essen, über das Kerzenlicht, die romantische Stimmung. Aber dass das nicht der Punkt ist, ja, dass das nicht alles ist, was diese Beziehung braucht, sondern dass sie sich eben auch wünscht, dass ihr Partner spontan auf sie eingeht, dass er sich ihr öffnet, dass er für sie da ist, dass er sich auch selbst ihr gegenüber verlässlich macht, sich auf sie einlässt. Und ich fand das eine sehr schöne Illustration auch für unseren Glauben. Ich finde so Dinge, die man abhaken kann, finde ich immer einfacher. Ja, und entsprechend groß ist auch die Versuchung, auch unseren Glauben so runterzubrechen in Dinge, die wir abhaken können. Gottesdienst besucht, check. Bibel gelesen, check. Gebetet, check. Alles erledigt. Das sind hilfreiche Dinge, aber die können eben oberflächlich bleiben. Und genau dieser Oberflächlichkeit stellt der Text jetzt einen Engel entgegen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, das ist so am Anfang des Textes ein bisschen versteckt, aber dieses Sendschreiben ist nicht an die Gemeinde in Ephesus adressiert, sondern an den Engel der Gemeinde in Ephesus. Das ist ungewöhnlich. Das ist auch was, womit viele Ausleger nicht so wirklich wissen, was sie damit anfangen sollen. So, es ist nicht so ganz klar, aber was die für mich überzeugendste Auslegung ist, ist, dass hier zum Ausdruck kommt, dass wir als Gemeinde vor Gott präsent sind. Wir sind irgendwie auf übernatürliche Weise durch ein Engelwesen immer bei ihm vertreten, immer bei ihm präsent. Er hat uns auf dem Schirm. So, da ist von seiner Seite aus, ist da eine Nähe, eine Offenheit uns gegenüber. Die Tür klemmt ein bisschen. Kein Problem. Von Gottes Seite gibt es so eine Nähe uns gegenüber, ein auf uns zukommen, ein für uns Dasein, ein sich verletzlich machen, das das dann eben auch dazu führt, dass es für uns dazu gehört, bei unseren ganzen frommen Aktivitäten irgendwie auf diese Ansprache, auf dieses auf uns Zukommen von Gottes Seite her zu reagieren. Ja, dass wir auf dieses Persönliche irgendwie eingehen können. So eine Offenheit, eben nicht immer alles nur, was uns da so begegnet und entgegenkommt, zu hinterfragen, sondern uns auch mal hinterfragen zu lassen. Die Vergebung, die uns da zum Beispiel zugesprochen wird, auch mal sacken zu lassen, an uns ranzulassen, das mal anzunehmen, wirklich hinzuhören. Uns darauf einzulassen, dass Gott uns immer wieder auch herausfordern und überraschen kann. Und ich glaube, für einige von uns kann so ein erster Schritt aus so einer Oberflächlichkeit raus sein, uns, wie das hier im Text auch heißt, uns daran zu erinnern, wie es damals war. Ja, ich glaube, für viele von uns gibt es irgendwie so einen Punkt, wo wir Gott erlebt haben, wo er uns das erste Mal bewegt hat, wo es Klick gemacht hat in unserem Kopf, wo wir vielleicht in der Stille, in einem Lied, in irgendeinem Text angesprochen wurden und plötzlich fasziniert waren von diesem Gott, wo uns das bewegt hat, wo das was mit uns gemacht hat. Und ich glaube, dieser Engel steht dafür, dass wir bei Gott präsent sind, ja, dass er unser Foto bei sich auf dem Schreibtisch hat. Das ist was unglaublich Ermutigendes. Dass er uns immer auf dem Schirm hat. Und ich glaube, wir können den Effekt dieser Ermutigung noch verstärken, wenn wir uns Gott genauso präsent halten. Indem wir uns immer wieder erinnern an das, was uns an ihm fasziniert und begeistert oder vielleicht im ersten Moment mal begeistert hat. Das zum ersten Punkt, zu dieser Oberflächlichkeit. Ein weiterer Punkt, für den die Gemeinde in Ephesus hier ausdrücklich gelobt wird, ist, dass sie sich nicht anpasst, ja, dass sie ein klares Profil beibehält, dass sie das Herz ihres Glaubens bewahrt, dass sie sich nicht von ihrem Umfeld verbiegen lässt. Wir finden das zuerst in Vers 2. Ich weiß, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böse tut, dass du auch die geprüft hast und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Wir finden das dann in Vers 6 nochmal in Bezug auf die Nikolaiten. Eins allerdings muss ich anerkennen, du verabscheust die Praktiken der Nikolaiten genauso wie ich. Die Nikolaiten sind so ein weiter Punkt in diesem Text, wo niemand so wirklich weiß, wer sie waren, was sie gelehrt haben, aber worüber sich alle einig sind, ist, dass sie eine Form des Synkretismus gelehrt haben, also eine Vermischung des christlichen Glaubens mit einem anderen Glauben, einer anderen Religion. Also so nach dem Motto, das ist ja schön, wenn du in die Kirche gehst, wenn du auch an den christlichen Gott glaubst, wenn dir das was gibt, das ist toll, aber das heißt ja nicht, dass du nicht auch noch den Kaiser oder die in Ephesus sehr populäre Göttin Artemis oder Diana, wie die Römer sie genannt haben, anbeten kannst. Und man kann sich das so vorstellen, in Ephesus gab es einen riesigen Tempel, ja, ein Wahrzeichen der Stadt für diese Göttin, Diana zum Beispiel. Das war ein Punkt, mit dem sich die Leute der Stadt identifiziert haben. Das war auch ein Ort, das war der Ort, wo was los war, wo man Menschen getroffen hat, wo Feste gefeiert wurden, wo man zusammenkam. So, das war so ein Mittelpunkt des Lebens. Und wenn man sich davon zurückgezogen hat, dann war man einfach irgendwie raus. Und diese vorherrschende Kultur, die Denkweise auch, die damit kam, die hat natürlich eine unglaubliche Anziehungskraft. Die hat so einen Sog entwickelt, der ihn einfach mitreißen kann, wenn man sich nicht immer wieder bewusst dagegen entscheidet. Ja, so ein bisschen wie das bei vielen Online-Streaming-Diensten ist, wo man sich nicht mehr dafür entscheiden muss, jetzt noch die nächste Episode der Serie anzuschauen, sondern bewusst dagegen, weil sonst das Video einfach weiterläuft. Und wenn die christliche Gemeinde sich ihr Profil, ihr einzigartiges Profil, das Herz ihres Glaubens erhalten wollte, dann brauchte sie eben immer wieder auch diesen gedanklichen Kraftakt, sich dagegen zu entscheiden. sich von dem abzugrenzen, was für alle in der Stadt einfach normal war. Und ich glaube, ein Gedanke, der für uns sowas ist, was einfach normal ist, wo wir einfach mitschwimmen, wenn wir nicht aufpassen, ist so dieses Denken, es geht in diesem Leben um mich. Ja, so, das ist bei uns, glaube ich, so tief drin, das schreit uns entgegen aus allen möglichen Plakaten, Bildschirmen, Menschen, denen wir so begegnen. Und das kann dazu führen, dass unser Glaube, dass wir ihn immer wieder in dieses Schema einsortieren und jetzt zu so einem bloßen Mittel zum Zweck wird. Ich finde, es gibt dieses Denken in unterschiedlichen Varianten. Ja, es gibt zum Beispiel die romantische Variante. Ja, die Liebe ist dazu da, um mich glücklich zu machen. Und wir empfinden vielleicht, dass uns das größte Glück für uns darin liegt, eine tolle, leidenschaftliche Beziehung zu haben. Also, Gott, mach mich doch bitte attraktiv, schick mir die richtigen Leute über den Weg und gib mir die Weisheit, aus den allen auch die richtige Person auszuwählen und dass die mich dann auch auswählt. Es gibt dieses Denken auch eher in der erfolgsorientierten Variante. Ja, so das Wichtigste für mich ist, meine Ziele zu erreichen. Ich will am Ende des Tages und am Ende meines Lebens zurückschauen können und wissen können, was ich geschafft habe. Also Gott, schenk mir doch bitte die Kraft, die ich brauche, um all die Herausforderungen auf dem Weg dahin zu meistern. Schärfe meine Gedanken, während ich meinen Masterplan aushacke und schick mir doch auch bitte die nötigen Finanzen, die ich brauche, den Mut, den ich brauche, um Risiken einzugehen und all die Leute und anderen Ressourcen, die ich benötige auf meinem Weg an die Spitze. Ich finde, es gibt dieses Denken auch in der Variante der inneren Ausgeglichenheit. Mein höchstes Glück ist, in mir selbst zu ruhen. Dafür brauche ich auch sonst niemand. Ja, also Gott, gib mir doch bitte die Kraft, all diese Ablenkungen, all den Stress, all den Konsum, alles einfach ausblenden zu können. Mich auch von den Menschen zu lösen mit ihren ganz eigenen Eigenarten und ihren Problemen. Und mich ganz auf mich und meine eigene kleine heile Scheinwelt konzentrieren zu können, die ich mir geschaffen habe. Und dieses ich-bezogene Denken in all seinen Varianten sprengt der Text hier jetzt ganz einfach damit, dass er die Gemeinde zusammen mit all den anderen Gemeinden schon in Vers 1 als einen Leuchter bezeichnet. Ihr seid ein Licht, das strahlt, das Hoffnung und Wärme verbreitet. Darauf kommt es an. So, das ist das, was eigentlich zählt. Und ich sehe da ein unglaubliches Potenzial. Ich sehe eine unglaubliche Strahlkraft, die von uns ausgehen kann und auch immer wieder schon ausgeht. Ja, es gibt genug Menschen in dieser Stadt, die dafür stehen, dass sie erfolgreich sind, dass sie es geschafft haben. So, da gibt es genügend Vorbilder, an denen man sich orientieren kann und diese Denkweise verfolgen kann. Und diese Einseitigkeit wird jetzt auch nicht einfach dadurch ausbalanciert, dass es in dieser Stadt auch genügend Menschen gibt, die es eben nicht geschafft haben und die gescheitert sind. Sondern die Frage ist doch, wo ist der Ort? Wo ist der Ort, wo Menschen, wo wir lernen können, uns nicht von unserem Erfolg blenden zu lassen und nicht an unserem Misserfolg zu verzweifeln, sondern uns getragen und beschenkt zu wissen von einem Gott, der uns in all dem zur Seite steht. Dass wir uns in all unseren Höhen und Tiefen das Herz, den Kern unseres Glaubens, diesen guten Gott bewahren können, der uns großzügig macht, der uns liebevoll macht, der uns geduldig macht, dessen Wesen wir ausstrahlen können, mitten in all dem, was wir erleben. Und ich glaube, uns geht manchmal dieses Bewusstsein so ein bisschen dafür ab, wie einzigartig dieser Glaube ist, was für eine Strahlkraft er hat, was für einen Hunger wir selbst und Menschen um uns herum auch danach haben, wie sehr wir ein Licht für andere sein können, mit dem, wie Gott uns bewegt hat, wie er uns ermutigt hat, wie er uns gestärkt hat, wie wir vielleicht manchmal auch mit ihm am Kämpfen sind oder frustriert sind mit ihm. Ich glaube, die besten Geschichten, die wir einander manchmal erzählen können, sind nicht unbedingt die Geschichten, wie wir es aus der Krise rausgeschafft haben und jetzt wieder oben auf sind oder vielleicht auch mal ganz authentisch, dass wir jetzt wirklich in der Krise stecken und auch nicht mehr weiter wissen, sondern die besten Geschichten sind die, wo wir davon erzählen können, wie wir Gott in all dem erlebt haben. Und in diesem Bild des Leuchters steckt die Ermutigung, es zu wagen, dieses Licht auch leuchten zu lassen, uns diese Geschichten zu erzählen, die Geschichten, die wir mit Gott erleben, immer wieder miteinander zu teilen. Und ich glaube, genau das kann so ein Schlüssel dafür sein, uns davor zu bewahren, Gott immer wieder klein zu machen und ihn in die ich-bezogenen Denkschemata, die wir so haben, einfach einzusortieren. Das zum zweiten Punkt und dem Bild des Leuchters. Drittens Unsicherheit. Ich glaube, wir brauchen nicht so viel Vorstellungskraft, um uns vor Augen zu halten, wie Menschen, die keine Religionsfreiheit hatten, im Blick auf ihren Glauben insbesondere unsicher geworden sind. Ja, wenn man so sicht- und spürbare Konsequenzen dafür spürt, sich zu seinem Glauben zu bekennen, wie eine Benachteiligung im Job, ja, den Verlust von einem guten gesicherten Einkommen, physische Gewalt erlebt, dass die eigenen Kinder nie die gute Schule besuchen werden können, solche greifbaren Dinge, dann stellt sich ja schon immer wieder die Frage, ob es sich lohnt, an was so manchmal so Ungreifbarem und Unsichtbarem wie Gott und dem Glauben festzuhalten. Und im Sendschreiben wird die Gemeinde in Ephesus ausdrücklich dafür gelobt, dass sie eben diesem Druck nicht nachgibt. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Und ich glaube, wir haben diesen Druck, von dem der Text hier spricht, so in der Form heute nicht mehr. Wir haben Religionsfreiheit, es ist uns per Gesetz zugesichert, dass wir für unseren Glauben nicht benachteiligt werden. Aber ich glaube, wir erleben Druck von ganz anderen Dingen, die in unserem Leben so viel greifen und so viel sichtbarer sein können wie Gott. Ja, der Druck geht von uns vielleicht nicht mehr von so einem machtverliebten, paranoiden Kaiser aus, aber von ganz anderen Dingen, wie zum Beispiel unseren Terminkalendern. Oder wie irgendwelchen Erwartungen, die wir im Hinterkopf haben, von einem guten Freund, von Eltern, von einer Partnerin. Ich glaube, zum guten Teil kann dieser Druck auch von uns selbst ausgehen. So, wir hängen uns ja immer wieder an sichtbaren Resultaten auf. Und je weniger wir haben, woran wir uns da so festhalten können, dass wir eben auch irgendwie gut sind, dass wir zu den Guten gehören, je mehr uns die Zeit davon rennt, desto dringlicher werden ja auch solche Fragen wie, was mache ich denn mit meinem Sonntagmorgen? Vielleicht dem einzigen freien Morgen, den ich in der Woche habe. Wie investiere ich den? Oder kann ich es mir erlauben, einen Tag wirklich komplett frei zu machen, keine Nachrichten, Arbeitssachen irgendwie zu beantworten? Oder wofür verwende ich das Geld, das ich am Ende des Monats noch übrig habe? So, das sind ja alles Themen, in die der Glaube irgendwie mit reinspielt. Aber ich finde, selbst wenn wir Gott und den Glauben mal ganz außen vor lassen, dann stehen wir ja schon auch so unter dem Druck, möglichst häufig die richtigen Entscheidungen für uns zu treffen. Ja, Entspannung oder Adrenalinkick. An später denken oder den Moment genießen. Karriere oder Beziehung. So, was ist richtig für mich? Was lohnt es sich, dass ich mich und meine Zeit, meine Ressourcen, meine Energie da rein investiere? Und dieser Text setzt dieser Unsicherheit das Bild vom Baum des Lebens entgegen. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Das ist eine Referenz zur Schöpfungsgeschichte und dabei geht es jetzt nicht um den Baum, von dem Adam und Eva gegessen haben, sondern es geht um den zweiten Baum, zu dem sie sich den Zugang immer für immer verspielt haben, der ab jetzt tabu ist. Ja, das ist so, dass dieser Baum steht so für das perfekte Leben, nachdem wir uns ausstrecken und das wir nie so wirklich greifen können. Er steht so für dieses Leben, wie es sein sollte. Und dazu jetzt eine zweite kurze Geschichte, wie das für uns aussehen kann, die ich von einem anderen Pastor gestohlen habe. Diesmal eine wahre Geschichte. Und zwar war dieser Pastor unterwegs in seinem Auto mit seiner Partnerin und strömender Regen. Sie sind im Auto unterwegs, sie fahren und irgendwie entdeckt seine Frau plötzlich am Straßenrand an der Seite einen wohnungslosen Mann, dem sein Einkaufswagen, in dem er alle seine Habseligkeiten drin hatte, umgekippt ist und die jetzt mitten auf der Straße verstreut waren und er sie im strömenden Regen irgendwie wieder einsammeln musste. Und sie haben dann angehalten und seine Frau meinte dann zu ihm, wir müssen diesem Mann unbedingt helfen. Und wie jeder gute Partner, jede gute Partnerin meinte sie mit wir, du solltest diesem Mann unbedingt helfen. Und etwas widerspenstig hat er sich dann raus in den Regen gegeben, hat diesem Mann geholfen, seine Sachen wieder in den Einkaufswagen zu packen, den wieder hinzustellen und hat ihn dann auch noch eingeladen, mal zu sich in die Gemeinde zu kommen. Aber die Einladung in der Gemeinde hat der Mann abgewinkt, nee, hat er keine Lust irgendwie drauf, aber wenn die Gemeinde irgendwelchen Müll hat, irgendwelches Recycling vielleicht oder so, das könnte er gebrauchen und der soll sich doch melden und hat ihm eine Karte, die er dafür vorbereitet hat, gegeben. Und so mit diesem völlig durchnässt und diesem Gefühl, dass da jetzt auch für ihn irgendwie keine gute Erfolgsstory mehr rauskommen kann, ja, diesem Gefühl, dass seine Kirche weniger wert ist als ein Haufen Müll, hat sich dieser Pastor wieder zurück ins Auto begeben, wo ihn dann seine Frau begrüßt hat mit den Worten: "Es war die beste Predigt, die du jemals gehalten hast." Und das war mit Sicherheit gut gemeint, aber als jemand, der auch ab und zu predigt, weiß ich oder kann ich die Reaktion dieses Pastors sehr gut nachvollziehen, der dann das so empfunden hat, dass er sagte: "Meine beste Predigt, ja, das soll meine beste Predigt gewesen sein. Ich will meine beste Predigt vor 10.000 Menschen halten, irgendwann mal, die alle tief bewegt ihr Leben umkrempeln und dann diese Welt verändern." Ich will sichtbare Resultate für das, was ich mache, für meinen Einsatz. Ich will Erfolgsgeschichten. Aber diese Geschichte war dann eben wirklich nur das, was ich erzählt habe. Es gab keine überraschende Wendung, kein Happy End am Ende irgendwie. Und ich finde, man kann sich diese Geschichte anhören und kann sich fragen, so, was hat es jetzt gebracht? So, der Pastor hatte nichts davon. Was es dem wohnungslosen Menschen gebracht hat, ist auch fragwürdig. Ja, es ist nichts Greifbares, nichts Sichtbares dabei rausgekommen. Ich finde, man kann diese, Entschuldigung, man kann diese Geschichte aber auch anschauen und sagen, dass die Geschichte, in der ein Mensch einem anderen Menschen geholfen hat, ohne eigenen Nutzen davon zu haben. Und ist nicht genau das Leben, so wie es sein sollte? Ja, ist das nicht so ein kleiner Funke, so ein kleiner Abglanz vom Paradies? Hat euch Gott schon mal einen Menschen aufs Herz gelegt, in den oder in die ihr euch investiert habt, ja, für die ihr immer da wart, mit denen ihr viel durchgestanden habt, die ihr vielleicht auch mal konfrontiert habt? Hat sich das gelohnt? Hat dich dein Glaube vielleicht schon mal dazu bewegt, in einem Streit den ersten Schritt zur Versöhnung zu machen, jemanden um Vergebung zu bitten, obwohl da noch ganz viel Wut und ganz viel Schwieriges in euch drin war emotional? Hat sich das gelohnt? Die vielleicht schon mal berufen gefühlt, euch Wochen, Monate, vielleicht sogar jahrelang in irgendein Projekt zu investieren, dafür umzuziehen, dafür alle Hebel in Bewegung zu setzen. Hat sich das gelohnt? Habt ihr schon mal jeden Tag aufs Neue für einen Menschen gebetet, den ihr nicht aus dem Kopf kriegen konntet, vielleicht für Gesundheit, vielleicht für ein Problem, mit dem sie gerade zu kämpfen hatten? Hat sich das gelohnt? Egal, was dabei an Sicht und an Greifbarem rumgekommen ist, lass dich davon nicht irritieren. Ja, das ist das, was dieser Text als den Weg zurück ins Paradies beschreibt. Das ist das Leben, wie es sein sollte. Das ist das, worauf es am Ende wirklich ankommt. Und diese beiden Aussagen sind für euch, sind für genau solche Situationen. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich werde dir vom Baum des Lebens zu essen geben. Ich finde, diese drei Bilder vom Engel, vom Leuchter und von diesem Baum des Lebens sind unglaublich eindrücklich und entfalten eine unglaubliche Kraft, je mehr man damit sitzt, damit träumt, vielleicht auch die Gedanken wandern lässt. Und es lohnt sich, die mitzunehmen und sie einfach mal sacken zu lassen, über sie nachzudenken, sie auf sich wirken zu lassen. Und ich glaube, sie haben wirklich die Kraft, uns rauszuholen aus Dingen, wo wir oberflächlich sind, wo wir angepasst sind, wo wir uns verbiegen lassen und wo wir unsicher sind. Amen.